Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Wenn man an eine körperliche Behinderung denkt, dann kommen vielen Leuten wahrscheinlich zuerst Bilder von Menschen in Rollstühlen, mit Gehhilfen oder vielleicht Blindenstöcken in den Sinn. Doch nicht alle körperlichen Behinderungen oder Erkrankungen sind auf den ersten Blick erkennbar. Wie lebt es sich, wenn wir aus bestimmten Gründen vielleicht beeinträchtigt sind, andere das mitunter aber erstmal gar nicht erkennen? Welcher Umgang untereinander könnte das Leben leichter machen? Darüber sprechen wir später noch mit Jonas Fischer vom Sozialverband VDK Deutschland e.V.
Menschen mit sichtbaren Behinderungen werden von der Gesellschaft auch offensichtlicher als hilfebedürftig wahrgenommen. Menschen mit unsichtbaren Behinderungen geht das nicht so, sodass diese dann in Situationen, wo sie vor Barrieren stehen, zusätzlich noch die Barriere haben, Menschen proaktiv ansprechen zu müssen und unter Umständen auf Unverständnis treffen.
Hören wir mal, wie Anki das erlebt. Bei ihr wurde Weihnachten 2011 Multiple Sklerose diagnostiziert. Hallo Anki.
Hallo.
Im Winter 2011 war das, da hat sich dein Leben schlagartig verändert. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, was ist da passiert?
Ja, also das hat Anfang November angefangen, dass plötzlich meine linke Gesichtshälfte taub geworden ist. Dann haben mein Hausarzt und ich damals noch an einen eingeklemmten Nerv oder so gedacht. Und dann ist Anfang Dezember dann halt auch die linke Hand taub geworden. Und dann stand erstmal so der Verdacht auf Hirntumor im Raum, der sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt hat.
Das war ganz dramatisch. Ne? Da warst du quasi erleichtert, dann die andere Diagnose zu bekommen. Aber die Diagnose MS, die wird dich ja jetzt dein Leben lang begleiten. Das ist eine chronische, entzündliche, neurologische Autoimmunerkrankung. Kannst du vielleicht erklären, was bedeutet das konkret?
Also bei MS ist es so, dass halt das körpereigene Immunsystem anfängt, die Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark zu beschädigen. Also das frisst sozusagen die Isolierschicht der Nervenzellen auf. Das Immunsystem frisst die Nervenzellen, ja.
Und das, was du da als Gesichtslähmung erlebt hast, das passierte im Rahmen eines Schubs. Vielleicht das auch nochmal kurz zur Erklärung. Inwiefern spielen Schübe bei MS-Erkrankungen eine Rolle?
Die schubförmige Variante, wo es eben immer wieder zu einer plötzlichen Verschlechterung oder zu plötzlichen Ausfallerscheinungen kommen kann, ist tatsächlich die meiste Form der Erkrankung. Und da ist es halt so, dass sie halt, wie gesagt, plötzlich einfach Verschlechterungen einstellen können, wie Missempfindungen, Lähmungen, Taubheitsgefühle, die dann aber sich nach einiger Zeit wieder zurückbilden, manchmal sogar vollständig.
Und wie behandelt man dann sowas ganz akut?
Mit hochdosiertem Cortison kann man es behandeln.
Und das klingt jetzt erstmal nach einer heftigen Dröhnung. Wie ist das? Wie fühlt sich das an?
Es ist eine heftige Dröhnung, also es sind so, je nachdem wie stark der Schub ist und wie gut man Cortison verträgt, so zwischen 500 Milligramm bis 2 Gramm Cortison, was man halt über eine Infusion 3 bis 5 Tage bekommt. Und ja, ist halt also sehr schön, wer Cortison kennt, weiß, dass es tolle Nebenwirkungen hat. So dieses typische Cortison-Gesicht, dass man eben so Wassereinlagerungen im Gesicht, in den Beinen, im ganzen Körper hat, von Heißhungerattacken über halt, ich sag mal, so ein Durcheinander an Gefühlen ist alles mit dabei.
Und ich nehme an, dass es auch ein eher sehr belastendes Gefühl ist, wenn man so eine Erkrankung hat, wo man quasi immer damit rechnen muss, dass es so einen Schub gibt. Wie geht es dir insgesamt damit, heute oder in den letzten Jahren auch diese Diagnose zu haben und mit MS leben zu müssen?
Also Stand heute kann ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich es gut akzeptiert und kann damit gut leben. Es gab aber auch, also gerade die Anfangszeit, da habe ich es sehr verdrängt, wollte ich es eigentlich gar nicht wirklich wahrhaben und habe halt weitergemacht wie immer. Und dann kam bei mir halt, dass sich das Ganze in einer fetten Depression geendet hat, wo ich mich dann wirklich auch mit dieser Krankheit dann auch auseinandersetzen musste. Und in der Zeit ging es mir echt schlecht. Also da habe ich groß und viel gehadert, aber mittlerweile habe ich es akzeptiert und ich sage immer, die MS gehört zu mir, sie wird mich ein Leben lang begleiten, aber sie bestimmt nicht mein Leben.
Mhm. Aber trotzdem zieht einem natürlich allein schon so eine Depression, die im Rahmen dessen dann auftreten kann, ganz schön die Füße unter den Boden weg. Wie lebst du im Alltag? Was sind für dich wichtige und große Herausforderungen?
Also ich musste mich sehr oft erklären am Anfang. Bei mir ist es eben so, ich habe halt nur noch eine ich sag mal, eine begrenzte Menge an Energie. Also ich habe zudem ja noch das Fatigue-Syndrom, sodass ich halt wirklich schneller ermüde und selten richtig fit bin wie andere. Und da muss man das halt immer wieder den Menschen auch erklären, warum man jetzt heute nicht so belastbar ist, wie man vielleicht vor ein paar Tagen noch war. Also das ist eigentlich so die größte Herausforderung im Alltag, finde ich.
Und wie sind da so die Reaktionen?
Teils Unverständnis, also dieser typische Satz, ich denke mal alle, die eine ähnliche Diagnose haben, kennen den Satz, so, ich bin auch mal müde, stell dich nicht so an. Und dann halt es wieder zu erklären, dass es eben oftmals nicht mit einer normalen Müdigkeit zu vergleichen ist, die vielleicht jeder mal kennt, weil man eine Nacht schlecht geschlafen hat oder so. Das ist dann schon sehr anstrengend.
Mhm. In dem TikTok spielst du eine Situation nach, wie du so einen Ausflug buchst und dir die Verkäuferin nicht glaubt, dass du eine Behinderung hast, obwohl du ihr den Behindertenausweis vorlegst. Und da heißt es dann, sie sehen jetzt nicht behindert aus. Ist das etwas, was dir häufiger mal passiert?
Ja, also tatsächlich ist mir diese Situation passiert. So ihr Blick, wie ich dann doch von oben bis unten gemustert wurde und geguckt, wie so, steht doch noch hier mit zwei Beinen da, sitzt nicht im Rollstuhl. Also konnte man ganz deutlich an ihrem Gesicht ablesen, dass sie das jetzt nicht verstanden hat, warum ich einen Schwerbehindertenausweis auch noch mit diesem Merkzeichen gehe, dass ich eben geh-eingeschränkt bin, warum ich das habe, wenn ich doch auf zwei Beinen stehen kann. Mhm. Also das passiert dann schon öfter oder auch wenn man dann doch mal die Behindertentoilette benutzt und da eben laufend rauskommt, kriegt man dann auch schon mal so Blicke, wie was wollen Sie jetzt da auf dem Klo eigentlich? Sie hätten doch auch in die Schlange stehen können.
Und diese Gespräche, die du dann führen musst, die sind ja mindestens mühsam, aber was macht denn das emotional eigentlich mit dir? Bist du dann wütend oder verstehst du die Leute oder einfach verletzt?
Es kommt immer drauf an, wie das Gegenüber fragt. Also wenn da jetzt schon jemand kommt und mich mit Vorwürfen bombardiert, habe ich eigentlich schon gar keinen Bock, dem das zu erklären. Wenn jetzt aber jemand wirklich nett fragt und warum, sie waren da drin, ist alles in Ordnung, warum dürfen sie jetzt da aufs Behindertenklo und ich merke, die haben Interesse, die wollen das wirklich verstehen, dann erkläre ich das eigentlich sehr gern. Und dann macht mir das eigentlich auch nichts aus, weil ich einfach merke, das sind Menschen, die wollen das verstehen, die wollen sich weiterbilden, dann ist das alles fein, aber wenn halt wirklich ich merke, derjenige will eigentlich jetzt nur seine ganzen Vorurteile da ablassen an mir, dann investiere ich da auch nicht viel Energie.
Und wenn so Reaktionen kommen auf deine Erschöpfung, von wegen wird schon wieder oder ja, ich bin auch ein bisschen erschöpft gerade, was könnte man da anders machen oder was wünschst du dir da von den Leuten?
Ganz oft möchte ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir geht's heute nicht gut, dann erwarte ich von meinem Gegenüber eigentlich nicht jetzt, dass der mir eine Hilfestellung gibt, sondern dass er einfach sagt, oh, ich kann dich zwar jetzt nicht verstehen, weil ich diese Situation oder dieses Gefühl nicht kenne, aber was kann ich dir denn Gutes tun? Wie kann ich dir helfen, dass es dir heute einfach besser geht? Also das sind so Reaktionen, die eigentlich schön wären.
Und hast du das Gefühl, mit einer Person wird anders umgegangen, wenn man dann deutlich sieht, dass die vorübergehend jetzt vielleicht auch nur krank ist, zum Beispiel jetzt einen gebrochenen Arm hat oder so, im Gegensatz dazu, wie es dir mit einer chronischen Erkrankung sieht, die nicht so sichtbar ist?
Ja. ist ganz klar, weil bei jemand, wo man eine Behinderung oder eine Krankheit einfach offensichtlich sieht, da geht man ganz anders mit dem Menschen um, als wenn man jetzt jemand vor sich hat, der augenscheinlich gesund ist und dann aber sagt, er kann bestimmte Dinge nicht. Dass da die Leute erstmal stutzig reagieren, ist irgendwo ja auch normal, aber es kommt dann halt drauf an, wie dann dieses Gespräch weitergeht. Mhm. Also ob man dann gleich die Vorwürfe in den Kopf geknallt bekommt oder die vermeintlich gut gemeinten Ratschläge oder ob dann wirklich Interesse kommt und nachgefragt wird, warum, was passt denn nicht, wie kann ich dir helfen, wo hast du Probleme etc.
Und du leistest selber auch viel Aufklärungsarbeit, hast einen eigenen Blog, ankyandms.de, hast ein Kinderbuch geschrieben, bist aktiv auf Social Media, habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Würdest du dir wünschen, dass die Menschen einfach generell sich mehr drauf schaffen, was unterschiedliche Erkrankungen wie zum Beispiel MS oder chronische andere Krankheiten allgemein angeht?
Ja, jein. Also ich finde jetzt nicht, dass die Menschen diese Krankheiten darüber mehr wissen müssen, weil es gibt so viele Krankheiten, das kann man gar nicht wissen. Also es gibt so viele Krankheiten, die eben auch unsichtbare Symptome mit sich bringen. Ich finde eher, dass man einfach empathischer sein sollte, dass die Leute einfach lernen, dass auch wenn man eine Krankheit nicht sieht, egal was es ist, dass man da einfach empathischer mit den Leuten dann umgeht und eben nicht halt immer gleich diese ganzen, ja, Vorurteile, die man hat über eine Krankheit, damit wieder konfrontiert wird.
Und hast du bei dir auch eine Veränderung festgestellt, wie du dann von deiner Seite vielleicht gelernt hast, da souveräner oder anders drauf zu reagieren?
Ja, am Anfang habe ich das wirklich alles sehr persönlich genommen. Mittlerweile habe ich da so ein bisschen Abstand dazu. Und ich muss auch sagen, ich habe auch gelernt. Also ich habe auch andere Krankheiten kennengelernt, wo ich vorher so nicht auf dem Schirm hatte oder Umgangsformen mit Menschen, die ich nicht kannte, bis ich einfach selber davon betroffen war. Und deswegen mache ich diese Aufklärungsarbeit, um das halt einfach mein Wissen, das ich mir jetzt beigebracht habe, im Umgang mit anderen Menschen, das halt irgendwie weitergeben zu können.
Und das machst du auch auf Instagram. Da findet man dich unter AnkiAndMS. Ebenso, danke. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova.
Nicht jede Behinderung ist sichtbar. Nicht wenige Menschen leben mit unsichtbaren Behinderungen wie Hörschäden oder MS, wie zum Beispiel Anki, mit der wir vorhin schon gesprochen haben. Und diese Menschen stehen häufiger vor größeren Herausforderungen, weil sie Anerkennung für ihre Situation oder eine besondere Achtsamkeit quasi einfordern müssen und die ihnen nicht immer entgegengebracht wird, sie sich manchmal sogar ausführlicher rechtfertigen und beweisen müssen. Der Sozialverband VdK Deutschland e.V. setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein und bietet seinen Mitgliedern unter anderem Sozialrechtsberatung sowie Vertretung vor Sozialbehörden und Gerichten. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit Jonas Fischer sprechen kann. Er ist Leiter der Abteilung Sozialpolitik beim VdK Bundesverband. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich ebenfalls.
Welche unsichtbaren Behinderungen und Erkrankungen gibt es und welche sind aus deiner Sicht am häufigsten?
Also unsichtbare Behinderungen sind zunächst einmal solche, deren Symptome für Außenstehende nicht direkt sichtbar sind. Dazu zählen einige Sinnesbeeinträchtigungen, aber auch zum Beispiel Diabetes, Organfunktionsstörungen, vor allem auch psychische Beeinträchtigungen oder Autoimmunerkrankungen, wie das Beispiel MS, was Sie auch schon genannt haben.
Und welche Herausforderungen begegnet Menschen mit unsichtbaren Behinderungen und Erkrankungen im Alltag?
Die gleichberechtigte Teilhabe am Alltag ist sowohl für Menschen mit sichtbaren wie aber auch mit unsichtbaren Behinderungen erschwert. Das liegt zum einen an gesellschaftlichen Vorurteilen, aber auch an offensichtlicher Diskriminierung oder aber fehlender Anerkennung. Und Menschen mit unsichtbaren Behinderungen sind vor allem von dieser fehlenden Anerkennung betroffen. Ihnen wird viel zu häufig Demonantentum und Faulheit vorgeworfen, wenn sie auf die Einschränkungen, wie beispielsweise Müdigkeit oder reduzierter körperlicher oder psychischer Belastungsfähigkeit hinweisen, die sich mit ihrer Behinderung eben verbinden. Dadurch geraten sie häufig in Erklärungsnöte und müssen erklären, wieso sie zum Beispiel körperliche Arbeit nicht erledigen können oder an bestimmten Freizeitaktivitäten nicht teilnehmen können oder wollen. Menschen mit unsichtbaren Behinderungen befinden sich also in einem ständigen Rechtfertigungsdruck, der sie zusätzlich zu der eigentlichen Einschränkung weiter psychisch belastet.
Das klingt ja fast schon so feindselig, muss ich sagen. Haben Sie persönlich da eine Erklärung für, warum das so ist?
Ja, Menschen mit unsichtbaren Behinderungen haben teilweise auch situativ auftretende Einschätzungen. Also sind an einem Tag topfit und am nächsten Tag durch die Erschöpfung oder die körperliche Einschränkung massiv eingeschränkt. Und ich vermute, dieses Changieren zwischen leistungsfähig zu sein und dann wiederum nicht leistungsfähig zu sein, das irritiert die Mehrheitsgesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft ist offenbar darauf angewiesen, klar zu kategorisieren, dieser Mensch hat eine Behinderung und dieser Mensch hat keine. Und wenn Menschen da nicht so einfach einzuordnen sind, dann wird das irritierend wahrgenommen.
Und wie kann man unsichtbaren Behinderungen in unserer Gesellschaft dann vielleicht ein Stück weit sichtbarer machen oder schlicht für mehr Verständnis sorgen?
Also ich denke, um die Sichtbarkeitsmachung darf es da weniger gehen. Das muss die Entscheidung eines jeden Menschen selbst sein, inwiefern er oder sie mit der körperlichen Konstitution, die sie mitbringen, umgehen möchten. Also ich finde, auf keinen Fall darf es eine Schlussfolgerung sein, dass jetzt jeder seine Diagnose offen vor sich hertragen muss. Das ist etwas sehr Privates und wer das teilen möchte, kann das tun. Wer das nicht teilen möchte, muss aber auch das Recht haben, dass seine Einschränkungen anerkannt werden, unabhängig davon, dass die Diagnose geteilt wird. Ich denke, was wir tun können als Gesellschaft, ist auf der einen Seite, diese Menschen ernst zu nehmen, alle Menschen ernst zu nehmen mit ihren Einschränkungen. Wir können uns bewusst machen, dass es das gibt. Dieses Bewusstsein ist viel zu häufig nicht da. Und wir können Barrieren abbauen, die Menschen mit sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen den Alltag und die Teilhabe erschweren. Weil wenn diese Barrieren abgebaut sind, dann muss man sich vielleicht auch gar nicht mehr erklären, weil die Teilhabe eben auch ohne fremde Hilfe viel einfacher ist.
Also das vielleicht auch nochmal herausgehoben. Es sind im Grunde genommen also mindestens zwei Ebenen, wo es schwierig wird. Es ist die fehlende Sensibilität und Offenheit der Menschen, aber es ist auch einfach eine fehlende Barrierefreiheit bei uns.
Genau, absolut. Die fehlende Barrierefreiheit schränkt Menschen mit sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen gleichermaßen ein. Aber wie Sie es eben schon im Ausgangsstatement auch gesagt haben, Menschen mit sichtbaren Behinderungen werden von der Gesellschaft auch offensichtlicher als hilfebedürftig wahrgenommen. Menschen mit unsichtbaren Behinderungen geht das nicht so, sodass diese dann in Situationen, wo sie vor Barrieren stehen, zusätzlich noch die Barriere haben, Menschen proaktiv ansprechen zu müssen und unter Umständen auf Unverständnis treffen. Das alles haben wir nicht, wenn wir eine barrierefreie Welt haben. Mhm. Die barrierefreie Umwelt ermöglicht eben allen die Teilhabe ohne fremde Hilfe.
Und was würden Sie den Menschen mit eher unsichtbaren oder schwer zu erkennenden Erkrankungen und Behinderungen selbst raten? Sie haben ja auch gesagt, sie müssen teilweise dann proaktiv auf andere zugehen, müssen die ansprechen. Gibt es da eine bestimmte Haltung, wo Sie sagen, okay, das zahlt sich einfach auf, wenn man das so oder so angeht?
Also aus meiner Sicht steht es mir jetzt nicht zu, diesen Menschen irgendwelche Ratschläge zu geben. Die Menschen mit unsichtbaren Behinderungen sind Expertinnen in ihrem Leben, wie es kein anderer sein kann. Ich denke, der Appell, der sich richten sollte, sollte sich eher an die Gesellschaft und an die Politik richten, die die Rahmenbedingungen schaffen muss für eine Teilhabe aller Menschen, unabhängig von sichtbaren oder unsichtbaren Behinderungen.
Die Bundesregierung berät aktuell das Thema Barrierefreiheit. Wie blickt ihr da drauf?
Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine umfassende Barrierefreiheitsreform angekündigt. Hierzu sollten das AGG und das BGG geändert werden. Bis heute ist davon nichts geschehen. Wir als Sozialverband VdK warten darauf, dass endlich auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit oder zum Ergreifen angemessener Vorkehrungen verpflichtet werden. Dies würde die Teilhabe von Menschen mit sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen extrem erleichtern, weil bisher haben wir nur Regelungen für den öffentlichen Raum und das Leben der Menschen besteht halt nicht nur aus Behördengängen, sondern vor allem auch aus Kinobesuchen und Kneipenbesuchen. Und hier brauchen wir unbedingt die Verpflichtung privater Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit.
Sagt Jonas Fischer, er ist Leiter der Abteilung Sozialpolitik beim VdK, Bundesverband, einem der größten Sozialverbände Deutschlands. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank meinerseits.
Offenheit, eine gewisse Sensibilität im Umgang miteinander, so wie Anki das gesagt hat, die können wir doch grundsätzlich ganz gut gebrauchen. Miteinander. Oder was nehmt ihr mit? Was für Erfahrungen habt ihr selbst gemacht? Schreibt uns gerne. Unser WhatsApp-Kontakt ist in den Shownotes. Das war der Ab21-Podcast. Mein Name ist Lutz Träger. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.